Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.
Mein Name ist Martin Weinrauter, Fondsmanager, Vermögensverwalter mit einer unerschütterlichen Überzeugung für prozyklische Trendfolge.
Und ich bin Andi Groß, herzlich willkommen beim Börsenradio. Herr Weinrauter, ich habe nochmal in unser Gespräch reingehört vom Januar. Da hatten Sie drei Erfolgsfaktoren gesagt für das Jahr 2024. Zum einen, man muss im Markt sein. US-Markt ist der Treiber und die großen Unternehmen hatten die Nase vorn. Und dann hatten Sie gesagt, wir denken über in Jahresscheiben, in 12-Monatsscheiben, das ist eigentlich verkehrt. Im Grunde genommen sollte man in Zyklen denken, die sich zusammensetzen aus einer Abwärts- und einer Aufwärtsbewegung. Und hat man gesagt, der Startpunkt für den aktuellen Zyklus, das war Ende 2021, also vor gut 3 Jahren. Dann gab es die Abwärtsbewegung, dauerte etwa 10 Monate bis Herbst 22 und seitdem geht's aufwärts. Also 2 gute Börsenjahre, 23 und 24. Wir befinden uns also in einer intakten Aufwärtsbewegung und haben schon 2 gute Börsenjahre hinter uns. Was war denn jetzt im Jahr 25 die größte Überraschung für Sie in den ersten 7 Wochen?
Ich fange mal bei den Überraschungen an, die es nicht waren. Klein gegen groß war es definitiv nicht. Der Russell 2000, also die Nebenwerte in den USA, stand jetzt den S&P 500 nicht überholen können. Sie laufen seit Jahresanfang erneut hinter dem Markt der großen Werte her und haben die Hälfte der Performance etwa gemacht. Dann könnte man natürlich denken, wenn man sich die 7 Wochen anschaut, dass die Überraschung zum Beispiel die chinesische App DeepSeek war und der Stress, den der viral gehende Download dieser App in den USA ausgelöst hat. Nvidia, der US-Börsenstar, wir haben das ja im letzten Jahr immer wieder kommentiert, wurde angenockt. Und mit Nvidia auch die ganze Halbleiterbranche und zudem gleich mehrere US-Vorsorger, die den Strom für die künftigen Rechenzentren bereitstellen wollten in den USA. Aber das hatte eben als börsenrelevantes Ereignis wirklich nur eine kurze Halbwertszeit. Die nächste Welle, die dann kam und die den Markt auch erschüttern wollte, ihrerseits, waren die Zollpläne des neuen US-Präsidenten. Die betrafen jetzt nicht nur einzelne Aktien oder Branchen, sondern gleich den gesamten Markt. Aber sie haben es nicht geschafft, eine Abwärtskaskade auszulösen. Das, was mich jetzt wirklich erstaunt hat, war daher nichts auf der Downside des Marktes, Risikomanager, der ich bin, sondern die Überraschung für mich war die relativ starke Performance des europäischen Aktienmarktes im Vergleich zu den Amerikanern. Das war neu. Einfach nur mal in Zahlen. S&P 500 seit Jahresanfang plus 4,2%, Stock 600, der breite europäische Markt, plus 8,7%. Das ist eine erste Ansage.
Und was bedeutet sie, diese erste Ansage?
Ja, dieser relativ starke Anstieg der europäischen Aktien wirft zunächst mal eine Frage auf. Und es ist die Dauerfrage. Diese Frage, die immer wieder neu gestellt wird, war das, was wir da jetzt gesehen haben, der Startschuss für etwas Neues, etwas wirklich Neues? Oder war es nur ein kleiner Pendelausschlag in die Gegenrichtung? Ist die Outperformance der US-Werte damit jetzt endlich an eine Grenze gestoßen? Endlich mal, kann man ja wirklich sagen, nach all den Jahren. Oder ist es doch wieder nur eine Gelegenheit, um erneut in US-Aktien zu investieren und vielleicht aufzustocken?
Ich habe mal gelernt, stelle keine Fragen, sondern gib deinen Hörern die Antwort. Wie lautet denn die Antwort?
Also meine Antwort ist die Antwort unseres Cross-Atlantik-Modells. Es berechnet, wie stark die USA und Europa gewichtet werden sollten, also rein mathematisch, statistisch. Und das Modell stand mit seinen Berechnungen bis Freitag, wir haben heute Montag, bei 80% USA und 20% Europa. Und mit diesen Zahlen von Freitag hat heute Morgen tatsächlich das Modell reagiert und geht rechnerisch seinen ersten Schritt von 80% auf 70% USA, Europa entsprechend damit von 20 auf 30%. Es reagiert also. Disponiert wird damit allerdings heute noch nicht, denn das Modell steuert die Allokation USA versus Europa nur einmal im Monat, am Monatsanfang. Wir behalten also die Allokation bis Anfang März im Blick und warten noch ab. Im Risikomanagement ist uns die engere Taktung wichtiger. Hier disponieren wir im Wochenrhythmus.
Und warum? Warum gibt es da unterschiedliche Rhythmen? Also Risikomanagement Woche für Woche, auf der anderen Seite Allokationstaktung dann doch eher im Monatsrhythmus.
Es ist wirklich eine Berechnung mit großen Zahlenmengen. Schaut man sich das über viele Jahre, auch über Jahrzehnte hinweg an, dann sieht man, wenn man solche Dispositionen vornimmt, erzielt man die besseren Daten, wenn man im Monatstakt disponiert. Man sieht also tatsächlich, die Monatstaktung und die Zurückhaltung im Markt, nicht das schnelle Reagieren auf den Markt, bringt per Saldo die besseren Ergebnisse.
Haben Sie eine Erklärung dafür? Also ich hätte das jetzt irgendwie anders erwartet, also dass eine schnellere Reaktion bessere Ergebnisse bringt, einfach weil man früher dabei ist. Also das gibt dann beim Verkauf nicht so viel vom Gewinn wieder her, wenn man nicht wartet, bis der Monat vorbei ist.
Ja, theoretisch. Also sagen wir mal so, wenn es nur diese großen Trends und die Trendwenden geben würde, dann wäre diese Annahme absolut richtig. Und das ist ja auch der erste Gedanke. Aber es gibt eben nicht nur diese Trendwenden und die großen Trends, sondern es gibt eben auch die, man muss es so sagen, viel häufigeren Bewegungen innerhalb des Trends, aber gegen den Trend. Für Trendfolger sind es dann die sogenannten Fehlsignale. Sie sehen aus wie eine Trendwende, sind es aber nicht, weil sich dann doch letztendlich wieder herausstellt, dass sie nur eine Korrektur bei weiterhin intaktem Trend ist. Handelt man zu schnell, handelt man eben auch auf all diese Korrekturbewegungen, muss die Position dann wieder revidieren und das kostet Abschnitt für Abschnitt, Handel für Handel, jedes Mal Performance. Man addiert diese Minus-Performance permanent auf. Darum ist es tatsächlich interessanter, den entsprechenden Abstand zum Markt zu halten.
Und beim Risikomanagement ist das offensichtlich anders. Also bei der Steuerung der Investitionsquoten. Da hatten Sie ja gesagt, das machen wir schneller, das machen wir im Wochentakt.
Ist es anders? Ja und nein. Also das Prinzip ist ähnlich, aber die Bewegungen des Marktes aufwärts und abwärts sind dynamischer als die relativen Bewegungen des US-Marktes gegen den europäischen Markt. Das ist sicherlich ein wichtiges Argument. Zudem geht es aber um einen anderen Faktor, der uns, ja, man muss es sagen, wichtiger ist als alles andere. Es geht um diesen Belastungsfaktor für die Wahrnehmung von Risiken. Fallen die Märkte und beschleunigt sich diese Abwärtsbewegung, dann ist das für uns und unsere Kunden wichtig, darauf schneller als im Monatstakt zu reagieren. Das ist ausgesprochen beruhigend. Das ist so wichtig, so wertvoll in unserer Wahrnehmung, dass wir dafür bereit sind, auf die etwas besseren Zahlen, die wir erzielen könnten, wenn wir uns etwas mehr aus dem Markt raushalten und im Monatstakt reagieren würden, dass wir auf diese etwas besseren Zahlen bereit sind, im Risikomanagement zu verzichten. Wir wollen schneller draußen sein. Das ist der Punkt.
Na, das ist die Sache mit der Beruhigung. Lassen wir das jetzt mal so stehen, drehen wir das Thema mal weiter. Also das Modell hat ja diese Bewegung nicht vorhergesehen und dann auch entsprechend nicht darauf reagiert. Warum ist das jetzt so?
Es ist eine Frage, wie stellt man ein Modell ein? Ist man Antizykliker oder ist man Prozykliker? Wir sind Prozykliker, wir folgen den Trends. Also versuchen wir erst gar nicht, irgendwann irgendetwas vorherzusagen. Wer aber in der aktuellen Outperformance von Europa gegen die Vereinigten Staaten dabei gewesen sein wollte, der hätte antizyklisch vorhersehen müssen. Und da unsere mathematischen Modelle unsere prozyklische Haltung abbilden, ist eine Vorhersage nicht das Ziel des Modells.
Also worum geht's jetzt genau?
Wir wollen das Klein-Klein der Märkte nicht handeln. Wir wollen die mittleren und die großen Trends handeln. Und dafür reicht es, wenn der Trend wirklich ein großer Trend ist, kann man auch noch nach Wochen oder nach einem Monat in diesen Trend reingehen. Der ist lang genug. Wenn ich das Bild von den Wellen, wir hatten es ja im letzten Jahr, einmal aufgreife, dann würde ich sagen, wir wollen die mittleren und vor allen Dingen die großen Wellen surfen. Wir wollen also tatsächlich nicht im Klein-Klein des Marktes aufgerieben werden. Die große Welle, aber das war bisher die Wertentwicklung der US-Aktien.
Aber das Klein-Klein gibt es ja trotzdem. Warum eigentlich? Wie entsteht das?
Es entsteht durch die antizyklische Vorgehensweise anderer Marktteilnehmer. Man greift dabei immer etwas vorweg, was noch nicht da ist, weil man glaubt, es werde geschehen. Und wenn das klappt, ist es natürlich großartig. Die Schwachstelle der Vorgehensweise ist, dass man damit die Dauer, also die zeitliche Ausdehnung der großen Trends, regelmäßig unterschätzt. Für einen Antizykliker war es zum Beispiel eine richtig schwierige Übung im letzten Jahr, nicht gegen diesen starken und dauerhaften Trend dagegen zu halten. Er hält tendenziell immer zu früh dagegen und trägt die entsprechenden Risiken. Mal Beispiel, guck aus dem Fenster, Beispiel Vogelflug. Seit Wochen schon ziehen Kraniche über Königstein. Ich höre sie und ich staune sie jedes Mal an. Diese Gruppe, die dort oben mit lautem Trompeten am Himmel fliegt, aktuell vom Westen nach Osten. Wie wäre es, da mitzufliegen? Ich habe mir in den vergangenen Wochen aber immer auch wieder gedacht, seid ihr nicht zu früh dran? Du meine Güte, wir haben gerade erst mal Februar. Thomas Grohmann, mit ihm habe ich Grohmann und Weinreuter vor 33 Jahren gegründet, ist gerade in Spanien, in der Extremadura. Und er sendet mir voller Begeisterung Fotos von Kranichen, die dort noch im Warmen abwarten. setzt man alle Kraniche, also die gesamte Population mit der Börse gleich, dann sind die Kraniche, die schon Wochen von Westen nach Osten fliegen, die Antizykliker. Sie werden die Ersten an den Brutplätzen sein. Sie können sich die besten Plätze sichern und ihre Brut wird immer einen Vorsprung haben vor denjenigen, die später kommen. Aber wehe ihnen, wenn sie einen richtig winterlichen Kälteeinbruch erleben. Das ist ja eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Je später sie fliegen, umso geringer ist die Gefahr, dass ihnen ein winterlicher Kälteeinbruch zum Verhängnis wird. Aber wer dieses Risiko eingeht, der hat den größten Gewinn.
Also lassen wir dieses Bild mal stehen und auch entstehen vor dem inneren Auge unserer Zuhörerschaft. Also die Kraniche sind in der Extremadura in Zentralspanien, ganz im Westen von uns. Dort ist es noch warm. Einige sind in der Luft und einige haben Königstein bereits erreicht. Und dort kann es relativ kalt werden. Also wenn ich dieses Verhalten der Kraniche, dieses faszinierende Verhalten, jetzt runterbreche auf die Börsenlage, was heißt das denn für Ihre Vorgehensweise? Wären Sie dann noch nicht im Luftraum über Königstein, sondern tatsächlich noch in der Extremadura?
Auf jeden Fall. Also gar keine Frage. Ich brauche mehr als ein erstes laues Lüftchen. Ich würde mehr vom Frühling sehen wollen, bevor ich losfliege. Oder wenn ich es technisch formuliere, dann würde ich die Thermik auch als Argument verwenden. Wenn es wärmer ist, habe ich mehr Auftrieb. Ich wäre tatsächlich noch in Spanien und ich wäre noch nicht im Luftraum über Königstein. Ich bin aber auch Prozykliker, kein Antizykliker. Klare Sache.
Also das heißt, diejenigen, die jetzt hier schon fliegen, diejenigen, die an der Börse auch so extrem aktiv sind, dass wir von in der ersten Börsenreihe eine gute Erholung sehen und weitere Rekordfahrt auch in der zweiten Börsenreihe. Sie hatten es gesagt, besser als der amerikanische Markt unterwegs. Was hat denn diese Aufbruchstimmung in Europa ausgelöst? Das muss ja dann mehr als ein laues Lüftchen oder ein bisschen Thermik gewesen sein.
Ich würde jetzt wirklich nicht von einer europäischen Aufbruchstimmung sprechen wollen. Was wir sehen, ist die Vorwegnahme von etwas. Der erste auf der Hand liegende Gedankengang lautet entweder, dass es Europa tatsächlich besser gehen wird, irgendwann in der Zukunft im Vergleich zu jetzt, oder alternativ, dass es den USA schlechter gehen wird im relativen Vergleich zu Europa. Denn nochmal, wir sind ja im Markt investiert, wir sind ja dabei. Es ist nicht die Frage, dass wir nicht investiert werden und keine Performance erzielen. Aber Europa als Investment ist für uns noch zu früh dran. Aber neben diesem Vergleich, dass es Europa tatsächlich besser gehen wird in der Zukunft als Annahme oder den USA schlechter, gibt es ja auch noch eine ganz andere Lösungsmöglichkeit. Dann wäre der Grund für das gute Wetter an den europäischen Aktienbörsen ein Spiel über die Bande gedacht. Es wäre dann so, dass die USA offensichtlich so viel besser dastehen, dass alle Welt bereits dort investiert ist und keine neuen Käufer mehr kommen können. Es wird nicht mehr gekauft, weil alle Welt bereits überinvestiert ist, weil die USA in allen Belangen bessere Kennzahlen zu haben scheinen und auch behalten werden. Also könnte es das Argument sein. Die Kurse sind in der Vergangenheit in Amerika stark gestiegen, die Bewertungen sind hoch und jetzt sind einige Marktteilnehmer mit großer Kaufkraft losgeflogen und haben es riskiert, die europäische Karte und die Chance auf eine Angleichung der Bewertungen zu suchen. USA hoch, also werden die Bewertungen Luft ablassen, das ist die Annahme. Europa niedriger, also haben sie grundsätzlich Steigerungspotenzial. Man sagt zudem, der Kursanstieg der vergangenen Wochen in Europa, diese relativ Outperformance, die sei nicht durch europäische Käufer und ihre Überzeugung zustande gekommen, sondern durch internationale Käufer, die hier in Europa gekauft haben, mit ihrer Marktmacht.
Das würde ja auch so ein bisschen wieder zu dem Flug der Kraniche passen. Die sind ja auch international unterwegs. Also halten wir mal fest, seit Jahresanfang hat man im relativ breiten europäischen Markt so um die 4% mehr verdient als im breiten US-Markt. Wer dieser frühe Vogel war, der hat also auch den leckeren Wurm für sich reklamieren können. Jetzt versuchen wir mal, auch wenn ich weiß, Sie gucken gar nicht so sehr nach vorne, versuchen wir es trotzdem, wie könnte es denn jetzt weitergehen mit den Würmern und mit den Kranichen und der Börse?
Am Ende zählen immer die Zahlen der Unternehmen. Schaffen es die Unternehmen, ihre Gewinne zu steigern? Schaffen sie es, positiv zu überraschen? Das wird letztendlich immer die Richtung entscheiden. Für europäische Aktien im Vergleich zu US-Aktien. Und noch wichtiger für den Markt aufwärts oder abwärts. Die aktuellen Zahlen sind dabei relativ unwichtig. Es geht primär um Überraschungen, positive wie negative. Wichtiger als diese Gegenwart ist für die Börse immer die Einschätzung für die Zukunft. Hier werden die Weichen für die Kurse gestellt, für die Kurse von heute. Aber die eigentliche Frage, wie könnte es weitergehen? Antizyklische Käufe europäischer Aktien durch internationale Adressen haben Europa gut aussehen lassen. Möglichkeit 1. Falls dies keine langfristige Verschiebung von Allokationen waren, sondern kurzfristige Trades, war es gegebenenfalls tatsächlich nur ein kurzfristiger Pendelausschlag gegen den eigentlichen Trend. Dann könnte sich das auch schnell wieder umkehren. Und Möglichkeit 2. Es ist tatsächlich langfristig ausgerichtet. Aber zieht es tatsächlich weitere Käufer in den europäischen Markt? Teilen andere diese Meinung? Falls nicht, wird die relative Outperformance abbrechen. Und falls doch, haben wir alle Zeit der Welt bei einem großen Trend einfach noch auf die Welle draufzugehen. Letztendlich können also antizyklische Käufer zu antizyklischen Verkäufern werden und damit die aktuelle Outperformance von Europa gegen die USA zu einer Korrektur im Trend machen.
Möglichkeit 1, Möglichkeit 2. Und was passiert jetzt? Lassen Sie sich nicht auf eine Vorhersage ein?
Nee, das ist richtig. Ich denke tatsächlich in Möglichkeiten. Zu viel Erfahrung mit vergleichbaren Situationen spricht bei mir dagegen. Ich schaffe es einfach nicht, die Zukunft vorherzusagen. Entscheidend ist für mich etwas ganz anderes und auch etwas ganz anderes geworden, als immer wieder neu den Versuch zu machen, die Zukunft vorherzusagen. Man muss den Punkt kennen, an dem man sich der neuen Richtung anpasst und ihr folgen. Denn der Markt hat letztendlich immer recht. Niemand schafft es auf Dauer, sich gegen die Mehrheit des Marktes zu stellen. Der Schwarm mag zwar nicht intelligent sein, aber er bekommt durch die Mehrheit sein Recht. Unser Handlungspunkt steht fest. Wir warten mit möglichen Verschiebungen in der Allokation zunächst bis Anfang März. Und das ist keine Einzelfallentscheidung, bei der wir jetzt entscheiden, wie gehen wir mit der Situation um. Es ist eine Grundsatzentscheidung, für die Statistik die Grundlage bildet.
Also das Thema Europa bzw. die Überraschung in Europa, macht man Haken jetzt dahinter. Bleibt jetzt die Marktrichtung eigentlich das eigentliche Thema? Gab es da eine Überraschung?
Naja, zweimal hat der Markt mit Zweifeln am Aufwärtstrend gerüttelt. Zunächst mal DeepSeek. Das war als Thema schon eine richtige Überraschung, aber eben als Thema. Was war das für ein Aufruhr? Die Schlagzeilen sprachen vom DeepSeek-Schock. Der Markt meinte, auf dem völlig falschen Fuß erwischt worden zu sein. Schlagzeile, größter Tagesverlust an den Börsen. Es war natürlich ein echter Hingucker, aber es war natürlich nicht der Markt, es war eine Aktie. Und es war auch kein aufsehenerregender prozentualer Tagesverlust. Es war in absoluten Zahlen so groß, weil Nvidia eben eines der wertvollsten Unternehmen der Welt ist. Also viel Aufregung um letztendlich wenig. Und die Schlagzeilenkarawane ist dann weitergezogen.
Und dann kam man an die nächste Oase und die Waffe dort, wenn man das so will. Dann kam ja die Zölle, ne?
Ja, dann kam die Zölle. Zollkrieg, Handelskrieg. Auch das hätte dem Aufwärtstrend der Aktienmärkte den Teppich unter den Füßen wegziehen können.
Hat's aber nicht.
Offensichtlich nicht. Europa ist auf Allzeithoch und die US-Märkte stehen an der Schwelle, aus ihrer Seitwärtsbewegung seit Dezember aufzubrechen und sich ebenfalls Allzeithoch-Neuland zu erobern. Das war die zweite Überraschung. Neben Europa gegen Amerika, die Märkte haben zwei potenzielle Trendumkehranlässe abgeschüttelt.
Also das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Man muss weiterhin im Markt sein. Die großen Unternehmen haben weiterhin die Nase vorn, aber USA war jetzt nicht wie im letzten Jahr der Performance-Treiber, zumindest Jahresanfang 2025. Und sie hatten eine Überraschung identifiziert, dass die europäischen Aktien, den US-Aktien, den Rang abgelaufen haben. Und das trotz der Aufbruchstimmung, die ja in den USA so gesehen wird. Und das könnte jetzt sein, dass die Käufe der europäischen Aktien ausgerechnet aus den USA kamen.
Richtig. Stand jetzt Mitte Februar, genau. Bis hierhin sieht es tatsächlich gut aus. Kleine Einschränkung muss wieder sein, sofern die US-Märkte tatsächlich neue Allzeithochs etablieren und damit dann auch den Aufwärtstrend bestätigen können. Was vom Freitagabend eine interessante Sache war, der Wohler-Index hat am Freitagabend in den USA auf sehr niedrigem und damit entspanntem Niveau geschlossen. Wir sind also ganz klar weiterhin investiert und was morgen passiert, ist heute noch nicht unser Thema. Wichtig ist und bleibt für uns, wir schließen nichts aus. Das heißt, klar, wir bleiben jederzeit handlungsfähig. Das ist der Job.
Der frühe Vogel fängt den Wurm, sagt man immer. Oder der frühe Kranich kriegt die besten Brutplätze. aber möglicherweise kriegt er auch irgendwo kalte Füße, wenn der Winter zurückkommt. Und deswegen macht das der Risikomanager Martin Weinrauter ganz anders. Er wartet noch ab in der warmen Atmosphäre der Extremadura in Spanien und fliegt dann erst los, wenn das Gros der Kraniche unterwegs ist, und folgt dann dem Trend. Dankeschön für diesen Ausflug in die Welt der Ornithologie. Die Kraniche sind das Bild oder sind das Vorbild, muss man sagen, für die Art und Weise, wie Martin Weinrauter an der Börse agiert.
Dankeschön.
Das war aus dem Börsenradiostudio der Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.